Der nächste Teil heißt dann, geheiligt werde dein Name. Man könnte mal wieder sagen, na gut, das ist eigentlich auch ziemlich klar, der Vater ist heilig, da braucht man nichts weiter zu sagen. Darin besteht eigentlich für uns auch kein Zweifel. Aber warum wird es hier im Gebet nochmal besonders genannt? Nun, für mich hängt das Wort heilig eng zusammen mit dem Wort heilen. Denn was der Vater im Grunde an uns vollbringt, ist ja Heilung. Die Wiedergeburt ist ja im Grunde nichts anderes, als dass wir von dem unerlösten Zustand, von unserem Fall, von unserer Verdorbenheit und Verkehrtheit vom Vater hinausgeführt werden und gewisser Art geheilt werden. Und weil eben Jesus, unser Vater, der Einzige ist, der weiß, wie die Wiedergeburt vollzogen werden muss, für jeden Einzelnen, das ist ja sehr, sehr unterschiedlich, nur weil er das alleine weiß, welche Mittel da angewandt werden müssen, allein deswegen ist er schon heilig. Aber nicht nur das. Es heißt ja, dein Name wird geheiligt. Das soll ja nicht heißen, dass wir nun seinen Namen alleine anbeten sollen, sondern wir wissen aus der Neuoffenbarung, dass mit dem Namen eine geistige Beschaffenheit bezeichnet wird. Im Grunde sein Wesen. Und wir wissen aus dem Lorbeerwerk, da ist es sehr schön beschrieben, da wird das Wesen des Herrn mit den sieben Geistern Gottes beschrieben. Liebe, Weisheit, Wille, Ordnung, Ernst, Geduld, Barmherzigkeit. Und das ist auch der Ausdruck dafür, dass wir seinen Namen heiligen sollen, dass wir sein Wesen erkennen sollen. Und wenn wir sein Wesen erkennen, dann sehen wir diese Heiligkeit. Denn er ist der Einzige, der diese Geister und dieses Wesen vollkommen in sich hat. Alle anderen Geschöpfe, lesen wir Jakob Lorbeer, alle anderen Menschen, haben mehr oder weniger eine Unordnung in diesen Geistern in sich, die erst wieder durch den Herrn in Ordnung gebracht werden muss. Er ist der Einzige, in dem dieses Wesen wirklich vollkommen ist. Und auch das macht ihn wieder alleine auch heilig. Geheiligt werde dein Name. Aber weitergehen können wir auch sagen, seinen Namen heiligen bedeutet nicht nur, dass man jetzt immer denkt, ja, der Name ist heilig und das Gefühl hat, das ist wichtig. Aber wir heiligen seinen Namen auch dadurch, indem wir unser Leben entsprechend ausrichten. Dass wir in unseren Tätigkeiten, unseren Dingen, die wir tun, unser Leben, egal was es jetzt ist, auf der Arbeit, in der Familie, dass wir seinen Namen dadurch heiligen, dass wir uns entsprechend auch verhalten. Dann es ist möglich, dass wir eben auch Dinge tun, die nicht gut sind. Wir sind ja noch nicht wiedergeboren, das heißt, wir haben ja unsere Fehler. Aber wenn wir natürlich uns entsprechend nicht so verhalten, in dem Moment sind wir sozusagen ja so ein bisschen wie ja, so ein schlecht erzogenes Kind, das sich jetzt nicht so verhält, wie der Vater es wünscht. Und das ist gewisser Art auch so ein bisschen, ja, den Vater wird man ja so ein bisschen dadurch ins schlechte Licht rücken. Also es ist vielleicht eine leichte Form, ich will nicht sagen Entheiligung, aber ihr versteht vielleicht, was ich meine. In dem Moment, wo ich sozusagen mich nicht daran halte und mich nicht entsprechend ausrichte, kann ich natürlich den Vater in dem Moment auch nicht so heiligen, wie er das vielleicht gerade von mir hätte. Also das ist auch eine Frage des Lebens, seinen Namen zu heiligen. Das wollte ich damit sagen. Die nächste Bitte lautet dann im Vater unser, dein Reich komme. Naja, nun ist es ja auch wieder so eine Sache. Wir haben eben gehört, der Vater ist im Himmel, geheiligt werde sein Name. Das reicht doch eigentlich aus. Wir wissen ja, der Vater ist im Himmel, aber jetzt wird nochmal gesagt, dein Reich komme. Da stellt sich erstmal die Frage, was macht dann sein Reich überhaupt aus? Ist das nicht genau das Gleiche wie der Himmel? Und ich denke, hier liegt der Fokus darauf, dass dein Reich kommen soll, dass es eben nicht so sein soll, dass unser Reich kommt. Dass wir im Gebet also eine Bereitschaft und ein Bewusstsein entwickeln, dass etwas Neues, nämlich sein Reich, in uns entstehen soll. Interessanterweise habe ich festgestellt, dass zum Beispiel die Freikirchen dieses Gebet für sich umformuliert haben und sagen nicht, dein Reich komme oder bitten nicht, dein Reich komme, sondern sie sagen, unser Reich komme. Und sie begründen das damit, dass in dem Ausdruck und in der Bitte, dein Reich komme, eine zu große Distanz liegt. Also warum soll nur des Vaters Reich kommen? Was ist denn mit mir als Mensch? Das ist Auch mal eine interessante Geschichte. Aber ich finde, wenn man es eben geistig betrachtet, ist die erste Formulierung, dein Reich komme, eigentlich die bessere. Weil wir sind ja in unserem Zustand eben nicht erlöst und unerlöst. Und wenn wir jetzt nicht aus diesem unerlösten Zustand herausgeführt werden, also quasi, wenn wir nicht sein Reich in uns aufnehmen, statt unserem Reich, können wir eben nicht wiedergeboren werden. Denn der Mensch ist im unerlösten Zustand, in Eigenliebe, Weltliebe, Neid, Herrschsucht, Ehrsucht und so weiter. Und dies macht eben vor der Wiedergeburt unser geistiges Reich aus. Und dieses Reich soll eben nicht fortgesetzt werden. Gottes Reich ist ein Reich der Liebe und Weisheit, des Guten und Wahren, der Gottes- und Nächstenliebe. Also genau das Gegenteil dessen, was uns ausmacht. Und deswegen sollen wir bitten, dass sein Reich kommen möge und eben nicht das unsrige fortbestehen soll. Nun, man kann diese Bitte auch dahingehend auslegen, dass man sich wünscht und darum bittet, dass sein Reich in der Welt sich ausprägen möge, also im Äußeren. Das ist wirklich auch ein wichtiger Aspekt, finde ich. Und man sollte auch darum bitten. Aber ich gebe nur Folgendes zu bedenken. Solange sich nicht in uns sein Reich entfaltet, nützt es uns auch wenig, wenn es sich im Äußeren geschieht, weil wir stünden dann im völligen Gegensatz dazu. Wenn man sich vorstellen würde, dass auf der Erde jetzt der Himmel entstehen würde von einem Tag auf dem anderen und alles völlig anders wäre, aber wir innerlich in dem Zustand gar nicht sind, dann würden wir da gar nicht sein wollen. Swedenborg beschreibt ja in seinen Schriften häufig, dass Menschen, wenn sie ins Jenseits hinübergehen, unbedingt in den Himmel wollen. Das ist ihr größter Wunsch. Da wird das auch zugelassen, aber sie stellen dann fest, dass sie das gar nicht aushalten. Und sie gehen dann freiwillig, er beschreibt ja ganz drastisch, dass sie sich dann wieder über Kopf sozusagen hinabstürzen aus dem Himmel, weil sie diesen Zustand nicht ertragen, weil sie selbst innerlich noch nicht damit korrespondieren. Und das würde auch geschehen, wenn im Äußeren jetzt sein Reich kommen würde, wir selbst aber im Grunde genommen eigentlich gar nicht in der Verfassung sind. Deswegen ist es zwar gut, dass wir das beten, dein Reich komme, auch im Äußeren, ich finde das auch wichtig, aber dass wir den Augenmerk und den Schwerpunkt darauf legen, dass sein Reich in uns zunächst einmal kommen soll. Das ist ja auch das Bild vom himmlischen Jerusalem aus der Johannes-Offenbarung. Da wird ja gesagt, dass die Stadt, das himmlische Jerusalem, aus dem Himmel herabkommt auf die Erde. Die Stadt, das wissen wir, ist auch die neue Lehre, die himmlische Lehre vom Herrn. Und wenn die in der Welt vom Menschen aufgenommen wird, dann kommt eben auch die Stadt Jerusalem, das Himmelreich, auf die Erde. Also wenn der Mensch das aufnimmt. Es bedingt sich also auch Inneres und Äußeres. Dein Reich komme. Die nächste Bitte lautet dann, dein Wille geschehe. Ich denke, das schließt sich sehr schön daran an, denn wenn Gottes Reich kommen soll, dann schließt das mit ein, dass sich damit auch Gottes Wille erfüllt. Es ist daher eigentlich dieser Teil der Bitte eine weitere Konkretisierung. Wir wissen nun, wie stark unser eigener Wille ist. Nicht in dem Sinn, dass wir jetzt dieses oder jenes zu erreichen einen starken Willen haben und entwickeln können, sondern der Wille, der hier gemeint ist, also unser Wille, der gemeint ist, erstmal im Gegensatz, der Eigenwille, der ist viel umfassender und tiefer, als uns meistens eigentlich bewusst ist. Das merken wir schon daran, dass wir uns freiwillig ja nicht gerne verändern. Wir haben unsere Gewohnheiten, manchmal auch eher schlechte, und wir sind nicht so bereit, ohne weiteres und ohne große Not, dies bei uns zu ändern. Wir merken es auch daran, dass wir uns über die Unart anderer ärgern. Wir haben Probleme damit, wenn Dinge in unserem Alltag anders verlaufen, als wir es erwartet haben. Wir werden manchmal traurig und enttäuscht, wenn wir nicht das bekommen, was wir erhofft haben. Oder wir regen uns auf, wenn andere eine andere Meinung haben, als wir selbst. Und all diese Dinge zeigen uns eben, wie stark unser Eigenwille ist. Und dieser starke Eigenwille ist es, der uns schwer macht, dass wir eben zu besseren Menschen werden, dass wir wiedergeboren werden können. Wir stehen uns quasi auch ein Stück weit damit selbst im Wege. Um dies zu ändern, bedarf es eben einer grundsätzlichen neuen Ausrichtung unseres Willens, nämlich, dass Gottes Wille in unserem Leben hineinzulassen oder besser noch, dass wir unser Leben dem göttlichen Willen ganz überlassen. Das ist wohl auch das höchste und schwerste Ziel zugleich. Und deswegen ist es eben auch ein wichtiger Teil in dieser Bitte im Vater unser enthalten. Dein Wille geschehe. Nun, das ist auch kein einmaliger Entschluss, dass ich sagen kann, ab morgen wird nur noch der Wille des Vaters bei mir geschehen. Ich denke, so einfach ist das nicht. Ich denke, das bedarf einer ständigen Übung auch, da unser Eigenwille ja immer wieder aktiv wird und werden möchte und dieser Eigenwille vom Herrn auch nicht auf einmal ausgerottet werden kann. Denn das wäre so, als wenn er unser Leben nehmen würde. Unser Eigenwille ist auch ein Stück weit ja das, was uns ausmacht. Und wenn der Herr das einfach nehmen würde, dann wären wir quasi wie tot. Und deswegen lässt er zu, dass wir auch in diesem Eigenwillen leben, aber in dem Gebet, in der Bitte soll es ihm darum gehen, dass wir immer mehr seinen Willen in uns hineinlassen, dass wir uns immer mehr bewusst machen und darüber nachdenken, was denn sein Wille in unserem Leben sein könnte. Und das können wir konkret darum üben. Dein Wille geschehe. Die nächste Bitte lautet, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Nun muss im Grunde hier auch wieder nichts hinzugefügt werden, denn es ist ja klar, sein Wille soll natürlich überall geschehen. Eigentlich müsste man das gar nicht weiter aufschließen. Aber hier wird nun gesagt, wie im Himmel, so auf Erden. Warum also nochmal dieser Zusatz? Eine Antwort finden wir darauf in der Schöpfungsgeschichte, in der ja ebenfalls von Himmel und Erde die Rede ist. Dort geht es, sagt Swedenborg, um den inneren und äußeren Menschen. Der innere Mensch als der Himmel und der äußere Mensch als die Erde. Und deswegen entwickelt sich ja im Laufe der Schöpfungsgeschichte immer mehr Leben auf der Erde, die quasi vom Himmel aus vom Herrn dort geschaffen wird. Und der Grund ist, sagt Swedenborg, vom inneren zum äußeren Menschen vollzogen wird. Oder anders gesagt, der Herr legt aus seinem Geist vom Inneren aus den Samen in den äußeren Menschen, in die Erde quasi. Unsere Seele oder unser Inneres ist quasi die Erde. Und damit kann er den Menschen Stück für Stück umgestalten und wiedergebären. Es geht also hier in dieser Bitte darum, dass sich der göttliche Wille in unserem Inneren vollziehen möge, aber auch in unserem Äußeren, dass sich eben dort keine Trennung oder Verdrehung stattfinden soll, dass es keine Diskrepanz zwischen dem Inneren und Äußeren geben soll. Swedenborg beschreibt ja auch, aber bei Jakob Lauber finden wir das auch, dass der unwiedergeborene Mensch nicht im Einklang steht mit dem inneren Menschen. Das sind zwar zwei völlige Gegensätze, die zunächst einmal im Laufe der Wiedergeburt miteinander verbunden werden müssen. Und dies geschieht eben durch die Wiedergeburt. Das ist eben auch wichtig an dieser Stelle, wie im Himmel, so auf Erden, weil wir als Menschen unsere Täuschung nicht so leicht durchschauen können. Also wir selber sind so von unserer Eigenliebe geblendet, dass wir das, unsere Motive in unserem Innern, meistens gar nicht so einfach erkennen können. Und daher ist es wichtig, dass der Herr eben auch in unserem Inneren wirken kann, aber das auch bis in unser äußeres Leben, bis dem, was uns bewusst ist, sozusagen vollziehen kann. Dazu sollen wir uns durch diese Bitte eigentlich bereit machen. Die nächste Bitte lautet dann, unser täglich Brot gib uns heute. Und dieses schließt nun wieder wunderbar an die vorige Bitte an, dass wenn nämlich sein Wille geschehen soll, dann ist das nächste, zu was wir bereit werden müssen, dass wir etwas Neues aufnehmen. Unser täglich Brot gib uns heute. Jesus sagt von sich, ich bin das Brot des Lebens. Im Abendmahl wird das Brot geteilt und ausgegeben als Entsprechung dafür, dass der Herr allein das gibt, was wir für unser geistiges Fortkommen benötigen. Und geistig gesehen ist das täglich Brot alles das, was wir im Grunde in unserem Leben, was uns geschieht und was wir aufnehmen. Es sind Erfahrungen, es sind Kenntnisse, Erkenntnisse, es sind Wahrheiten, es sind aber auch bestimmte Gefühle der Nähe Gottes zu uns, seine Liebe, seine Kraft. All dies ist Nahrung, die wir benötigen, um wiedergeboren zu werden. Im konkreten Alltag könnte das sein, bestimmte Begegnungen, Schwierigkeiten, aber auch Herausforderungen, Sorgen, Aufgaben, die wir zu bewältigen haben, unser Beruf, das Seminar hier. Im Grunde alles, was uns im Leben begegnet, ist ein Teil dieses täglichen Brotes, dass wir essen sollen. Und Essen heißt im Geistigen nichts anderes, als uns diese Dinge in uns aufzunehmen, sie zu verarbeiten, zu verdauen und dann eben in unserem Leben verfügbar zu machen. Aber es ist ja so wie bei der natürlichen Nahrungsaufnahme wichtig, dass wir nicht irgendeine Nahrung aufnehmen, also nicht etwas aufnehmen, das uns schadet, sondern die Dinge aufnehmen wollen, die uns helfen, die uns gut tun, die uns eben das geben, was wir für unser Leben mit dem Herrn benötigen. Und dieses Wissen um die richtige Nahrung, das allein hat auch der Herr. Er weiß am besten, welches Brot wir täglich neu brauchen. Er allein weiß, was gut für uns ist. Und deswegen ist es auch richtig, ihn darum zu bitten, unser täglich Brot gib uns heute. Wir wissen ja auch gerade durch Internet und andere Medien, durch Smartphone, dass wir einer Flut von Informationen ausgesetzt sind, die wir aufnehmen können. Und wir haben ja jetzt schon oft Schwierigkeiten zu unterscheiden, was ist jetzt wahr und was ist nicht wahr. Ich denke, die Manipulationen sind in dieser Hinsicht riesig geworden. Deswegen ist es auch umso wichtiger, dass wir eben den Herrn darum bitten, dass er unsere Aufmerksamkeit, unsere Wahrnehmung lenkt, damit wir eben wirklich das aufnehmen, was für uns wichtig ist.